Mailand rühmen und deine Hände nehmen und segnen. Möchtest uns, Herr, erfüllen mit deiner Liebe, mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Güte und Barmherzigkeit. Herr, du erwartest uns und ich, wir möchten uns einfach dir heute Abend öffnen, wieder ganz neu. Begegne uns. Amen.
Preist dem Herrn. Lass uns Platz nehmen. Gott erwartet dich. Das ist mein Thema. Gott ist hier. Du musst nur kommen und sagen, Herr, hier bin ich. Was kann ich für dich tun? Was willst du mir sagen? Was willst du mir geben? Was willst du mir offenbaren? Gott erwartet dich. Ich möchte euch herzlich einladen für Dienstag. Dienstag bis nächste Woche, Sonntagabend, jeweils 19 Uhr, Gospel Music Revival Meetings. Also alles drin. Was Amerikaner, was Kanadier, was Texaner, was sie alles drin haben. Wir werden tolle Gottesdienste haben und ich freue mich schon. Viel Musik, viel Gospel, also viel Freude und viel Gegenwart Gottes mit Jimmy Lee Howard. Ich möchte euch einladen. Also ich muss nicht viel sagen, nimm so einen gelben Zettel mit. Und das ist das Thema, bei meinem Gott ist alles möglich. Mein Gott kann alles. Mein Gott schafft alles. Und über diesen Gott wird Jimmy Lee Howard predigen, Zeugnis geben. Aber es wird mir so Zeugnis, Lieder und Musikabend sein. Jimmy Howard hat sehr viel mit seinem Gott erlebt, mit so vielen professionellen Musiker, Weltstars zusammengearbeitet. Dann auch der christlichen Szene, also eigentlich mit sehr vielen christlichen Musikern zusammengearbeitet, in verschiedene Bands mitgespielt und mitgesungen. Er spielt eigentlich so sein Instrument ist Schlagzeug und Tanzen. Schlagzeug und dann so tanzen, wie ähnlich, also ich habe diese Tänze mir angeguckt im Fernsehen, die er so in Gottesdienst auch manchmal vorführt, ist so wie bei Michael Jackson. Also fröhliche Art, glückliche Art und wir werden sehr viel Freude haben. Und dann am Sonntag, nächste Woche Sonntag, also jetzt am 30. August, wird Jimmy mit uns die Anbetung machen und Jim Melly wird predigen. Er kommt auch am Samstag und am Samstag haben wir einen besonderen Tag für alle, die Bibelschule, an der Bibelschule teilnehmen möchten, Orientierungstreffen um 11 Uhr. Bitte merkt euch das vor, dass ihr einfach kommt und informiert über die Bibelschule. Wir wollen anfangen, denn ich glaube, es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes lernen, studieren, Bibelstudium betreiben selber, so, das möchte ich einladen. Das sind so die wesentlichsten Veranstaltungen und Themen. Morgen wird das Thema sein, bist du wirklich gläubig? Du wirst geschockt sein. Sogar die Aposteln, die Jünger Jesu, die waren 3 Jahre beim Heiland, haben große Zeichen und Wunder gesehen und dann sagt der Herr Jesus zu ihnen, oh ihr Kleingläubigen, wie lange muss ich euch ertragen? Wie lange muss ich euch predigen? Kapiert ihr nichts? Und deshalb die Frage, bist du gläubig? Wann ist man gläubig? Gute Frage. Komm morgen früh 10 Uhr, du wirst erfahren, wann ist man gläubig. Heute, Gott erwartet dich. Gestern war das Thema, Gott verherrlicht sich selbst. Gott macht alles selbst. Das ist an diesem Ort. Für Gott ist nicht so groß und nicht so klein. Gott verherrlicht sich selbst, Gott kümmert sich um sich selbst. Er lebt und so weiter. Und wir sind alle unterwegs auf dem Weg zu Gott und wir werden erwartet. Als ich das Thema mir so vom Gott schenken ließ, war ich im Gebet und ich war in Jugoslawien, im Geist natürlich. Aber ich war in Jugoslawien und das ist ein praktisches Erlebnis gewesen. Es war so ein Winter, so viel Schnee. Also mit meinem Volkswagen, wo ich damals unterwegs war, ich konnte nicht aus den Schneewehen rausgucken. Also die Straße war freigeschaufelt, aber du musstest dich strecken, um da rauszukommen. Sehr viel Schnee. Und Tito war damals noch an der Regierung und wir kannten keine Leute, es gab kein Handy zu der Zeit. Und wir sind an der Grenze aufgehalten, wir sind gefilzt worden, bis es nicht mehr ging. Alle raus, alle Taschen rausziehen und dergleichen. Und dann sind wir eigentlich, wo wir hinkommen sollten, nach Winkowsee. Wir kamen, also eigentlich haben wir gedacht, es lohnt sich gar nicht mehr weiterzufahren. Aber es gab kein Hotel. Wo willst du schlafen? Draußen im Auto, zu viert, Volkswagen und dann haben wir Gepäck noch dabei. Und wir sind für 3 Wochen unterwegs, wo willst du schlafen? Und da haben wir gesagt, wir fahren jetzt im Glauben. Und wie froh waren wir, als wir dann von Weitem ein Licht sahen, in der Dunkelheit um nach Mitternacht. Wir haben gesagt, die Geschwister warten nicht mehr auf uns, denn wir waren eigentlich angekündigt für einen Gottesdienst, und zwar nachmittags. Und es war schon Mitternacht und die warten auf uns nicht mehr. Und wir waren so überrascht, als wir diesem da, wo wir hinfahren sollten, die Adresse, die wir hatten, als wir dort ankamen, die waren alle im Gebet, im Singen. Da war das Essen für uns schon geschlachtete Hähnchen. Die hatten ja nicht viel, aber das, was sie hatten, das war schon alles bereitgelegt. Also wir mussten nur noch kommen und hinsetzen. Die haben uns erwartet. Und die haben nicht, sind nicht ins Bett gegangen, die haben gewusst, wir werden kommen, wir haben gesagt, dass wir kommen, und die kannten die Verhältnisse. Das war meine erste Jugoslawien-Reise, so 69 rum. So, ja, ich schätze so 69 rum. Und meine erste Erfahrung, denn die wussten, wie die Grenzen sind, wie dicht sie sind und wie schwierig das zu fahren ist. Und Gott erwartet dich. Und das hat mich so inspiriert. Der Himmel erwartet dich. So, gestern also, wie gesagt, Gott verherrlicht sich selbst, Gott ist mächtig, verteidigt sich selbst, er kann für sich selber sprechen, ich muss für Gott nicht kämpfen, im Gegenteil, Gott kämpft für mich. Gott sagt, er ist anders als die Götzen, und er schimpft auf die Götzen. Er sagt, die Götzen, die haben Ohren, können nicht hören, die Götzen haben Augen, können nicht sehen, die Götzen haben Hände und können nicht helfen, die haben Füße und die können nicht gehen. Er schimpft auf die Götzen. Wenn du so die Bibel liest, also was Gott alles so über die Götzen sagt, dass die muss man tragen, die muss man abstauben, die muss man füttern, die muss man pflegen. Das alles ist nicht unser Gott. Unser Gott ist ein lebendiger Gott. Er kämpft selbst, verteidigt sich selbst, redet für sich selbst. Er sagt, das brauchst du nicht machen, das mache ich schon für dich. Gott muss also besser sein als die Götzen. Und das ist er auch. Unser Gott ist ein Vater, unser Vater, mein Vater, dein Vater. Und wir sind alle auf dem Weg zum Vater, nach Hause. Und das ist ein großer Unterschied zwischen Gott und Götzen. Die Götzen haben nichts, Gott hat alles und gibt alles. Gott ist Liebe, Gott ist Friede, Gott ist Licht, Gott ist Güte. Du musst, wenn du zu Gott dich aufmachst, dann musst du nicht mehr kümmern. In dem Augenblick, wo er dich anvisiert hat, dich gesehen hat, dich erkannt hat, dich entdeckt hat, dann musst du einfach nur ihm folgen. Und da kommst du hin. Alle Götzen sind vergänglich, nur Gott ist unvergänglich. Und alles, was von Gott kommt, ist unvergänglich. Du kannst denken, was du willst, das, was Gott etabliert hat, das ist unvergänglich. Denk nur Ehe zum Beispiel. Ehe ist von Gott etabliert, da können die Sozialisten, die Humanisten und die ganzen Sexisten, die können machen, was sie wollen. Ehe ist Ehe. Und immer wieder funktioniert und immer wieder, immer ist, heiraten die Leute und die wollen nicht etwas Vergängliches, sondern wenn man die Leute fragt, und ich habe schon sehr viele Trauungen gemacht, auch für nichtkirchliche Leute, ja, und bitte sagen Sie, bis dass der Tod euch scheidet. Oder fragen Sie mich. Also die Leute wollen was Beständiges, was Bleibendes. Und das ist die Ehe. Etwas Zuverlässiges, Ewiges von Gott. Und Gottes Reich und Gottes Werk und Gottes Wort ist unvergänglich, bleibend, ewig, unveränderlich, unerschütterlich, und was Gott tut, ist getan, und zwar für immer und ewig. So, außer Gott gibt es sonst niemand, der auf dich wartet. Du bist für Gott geschaffen, für Gott, auf Gott angelegt. Also Gott erwartet dich, und zwar immer und alle Zeit, egal ob du brav bist oder nicht brav bist. Wir denken manchmal, Gott liebt nur die Braven. Aber wenn ich so die Bibel lese, bin ich erschüttert. Je unbraver die Leute sind, und die widerspenstige sie sind. Denk nur an Israel. Oh, mit wie viel Liebe verwendet doch der liebe Gott für dieses Volk, das eigentlich gar nicht die Liebe Gottes verdient. Du bist für Gott geschaffen und Gott ist für dich da. Wir sind Gottes Ebenbild. Was sich liebt, was sich ähnlich sieht, das neckt sich auch. Und so ist auch Gott. Also, wir sind auf Gott angelegt. Deshalb, Gott erwartet dich. Es ist ein wunderbares Gefühl, erwartet zu werden. Denk nur an dieses Bild von Jugoslawien. Wie fühlst du dich, wenn andere auf dich warten? Das ist doch ein gutes Gefühl. Ich werde erwartet. Da steht jemand am Bus und holt mich ab. Oder am Flugzeug, am Flughafen. Ich war für uns immer so ergreifend mit unserem Team, wo wir unterwegs waren in Indien. Da stand eine ganze Mannschaft und die singen sogar Chorusse und warten auf einen auf dem Flughafen. Und dann, willkommen, Pastor Matutis. Mit einem Spruchband. Oder als ich hier von Ihnen zurückkam, war für mich auch ergreifend. Meine halbe Gemeinde steht am Flughafen und singen Halleluja. Oder was habt ihr gesungen? Also Lieder. Und ich habe gedacht, weißt du, ich werde erwartet. Du wirst erwartet von Gott. Du wirst von der Welt nicht erwartet. Es war ein Missionar, ein Engländer, der ist krank geworden auf dem Missionsfeld. War sehr schwer für ihn dort. Und dann hat die Missionsgesellschaft gesagt, du musst nach Hause kommen. Also ist nichts da, also jetzt draußen und so weiter. Aber er hat sein Bestes gegeben, seinen Dienst getan. Und jetzt kommt er nach Hause. Und in dem Hafen, als er da reinfährt, sieht er eine Blaskapelle, einen roten Teppich. Und er denkt, guck mal, meine Gemeinde, meine Missionsgesellschaft, so empfängt sie, wenn so ein alter Kämpfer Gottes nach Hause kommt, geschlagen, geknickt, zerbrochen, krank. Also so empfängt sie mich. Und was ist passiert? Das war nicht für ihn die Blaskapelle, der rote Teppich war nicht für ihn, sondern irgendein Prominenter. Und der wurde empfangen, begrüßt. Und für ihn war nicht einmal jemand dabei, der die Koffer trug. Und dann hat er gesagt, guck mal Herr, ich arbeite für dich, ich diene für dich und habe mein Leben für dich draußen auf dem Missionsfeld aufgeopfert und mich empfängt hier niemals. Ich muss jetzt sogar ein Taxi suchen oder einen Träger, der mich nach Hause bringt. Dann hat der Herr zu diesem Missionar gesprochen, mein Kind, du bist noch nicht zu Hause. Es ist noch nicht deine letzte Reise, warte mal. Das ist nicht dein letzter Empfang, lass die mal. Und so weiter. Er ist getröstet worden von Gott, als er dann fast weinte und zerbrochen war. Und guck mal, für mich kam niemand, um mich abzuholen. Es ist ein schönes Gefühl, wenn du empfangen und willkommen geheißen wirst und applaudiert wirst und so weiter. Aber Gott wartet auf dich, wenn es Feierabend ist, wenn es Zeit ist. Es gibt einen Hit, einen Schlager, die Beatles haben gesungen und zu einem Hit gemacht. The Yellow Tree, der gelbe Baum. Das ging durch die Welt natürlich. Die Hintergrundgeschichte ist ein bisschen anders. Und wenn Leute heimkommen oder erwartet werden, man bindet auch gelbe Schleifen und so an Bäume und überall so, wenn so jemand nach Hause kommt von einer großen Reise, vom Urlaub und so willkommen zu Hause ist. The Yellow Tree ist so ein Lied für willkommen gewesen von Beatles. Aber die Hintergrundgeschichte ist eine sehr ergreifende Geschichte, hat irgendwo in den 80er, also im vorletzten Jahrhundert, nicht letzten, sondern vorletzten Jahrhundert stattgefunden in den USA. Da ist ein Junge von zu Hause ausgebüxt. Auf Deutsch gesagt, nicht anders, also abgehauen von zu Hause, führte ein liederliches Leben, ein frommes Elternhaus, die Mutter betet für den Jungen und kämpft für den Jungen und so weiter. Und der Mutter das Herz fast gebrochen. Und nach vielen Jahren kriegt sie eine Postkarte, liebe Mutti, lieber Vati, ich möchte heimkommen, darf ich's? Und als Zeichen dessen, ob ich darf oder nicht, ob ich noch willkommen bin bei euch und ob ihr mich noch aufnehmen wollt, ob die Tür offen ist, möchte ich euch bitten, ich werde mit dem Zug an eurem Haus, das Haus lag am Bahndamm, werde ich an dem Haus vorbeifahren, hängt bitte ein weißes Tuch als Zeichen, ich darf kommen. Und als der Tag kam, dieser Tag, den er angegeben hat, wo er vorbeifahren will, und dann schaut er zum Fenster, als das ans Elternhaus vorbeikommt, und die liebe Mutter, die hat nicht nur ein Tuch aufgehängt, sondern die gesamte weiße Bettwäsche. Und das Herz brach zusammen, ich darf nach Hause kommen. Ich werde erwartet. Dann fuhr eine Station weiter und dann lief er nach Hause. Ich werde erwartet. Du wirst von Gott erwartet. Und Gott hat nicht nur die ganze Bettwäsche aufgehängt, sondern er hat alles aufgehängt, was er aufhängen konnte. Sein Leben so und so, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Gott hat alles gegeben, damit du ja nach Hause kommst. Du wirst erwartet von Gott. Wir werden so erwartet, so wie die im Nachkrieg die Frauen auf dem Gleisen standen, wenn man so Filme sieht, so Nachkriegsfilme sieht, stehen da und warten, bis die Männer aus der Kriegsgefangenschaft kommen. Ist mein Mann dabei? Ist er bei diesem Track dabei? Vielleicht ist er beim nächsten Track wieder dabei. Und sagt er, man wird erwartet. Es ist was Schönes, wenn man erwartet wird. Die Frauen immer geguckt, ist mein Mann dabei? Das könnte er vielleicht sein. Du wirst erwartet. Für mich persönlich war auch etwas Ergreifendes, als wir nach Deutschland kamen mit meiner Familie. Wir waren 9 Personen. Ja, 9 Personen. Mein jüngster Bruder war noch nicht geboren. 9 Personen. Und dann in der Friedrichstraße, Bahnhof Friedrichstraße hier in Ostberlin, sind wir vom Roten Kreuz empfangen worden. Wir waren einer der Ersten oder wir waren die Ersten, die eigentlich nach Adenauers Besuch in Moskau und seinem Kniefall und so weiter passierte. Also wir waren die Ersten, die ausgereist sind. Und da war ein ganzes Komitee vom Roten Kreuz, die haben uns empfangen. Und zwar jeder Einzelne wurde an die Hand genommen und wurde geführt. Und das war ergreifend. Wir wurden erwartet und dann gleich, meine Eltern haben sich Gedanken gemacht, wie wird's weitergehen? Wie kommen wir durch? Wir kennen niemand in Berlin und so weiter. Und dann sind wir empfangen worden, dann nach, glaube ich, Marienfeld oder irgendwo dahin gebracht worden vom Roten Kreuz. Also es ging sofort dann weiter. Also so ein ganzes Empfangskomitee stand da. Du wirst erwartet. Man macht sich so viel Sorgen. Wie geht's weiter? Und wir haben auch zu Hause sehr viel Sorgen gemacht, wie geht's weiter? Gott wartet auf dich. Am Ende des Tunnels ist Licht. Und dort wirst du erwartet. Du bist für Gott viel zu wertvoll, als dass er dich aufgeben könnte oder würde. Weißt du, das ganze himmlische Rote Kreuzkomitee steht Spalier. Und es erwartet dich. Die himmlischen Heerscharen stehen Spalier. Die blasen die Fanfaren und willkommen zu Hause. Und die Leute standen, das ist hier im Westen, die Friedrichstraße, was für mich so ergreifend, als wir die Kochstraße da rauskamen, die standen und applaudierten, also es war, als wenn die Mauer gefallen wäre für uns. Und wir dachten, wo sind wir denn? Zuerst einmal bei uns, alles Ostberlin und der ganze Osten war alles grau und fahl und plötzlich, und ich sehe noch, ich stehe vor diesem Haus 231 Friedrichstraße und da sind Blumen im Schaufenster und das Wasser rieselt so rund. Das war für mich so der erste Eindruck vom Westen und viele, viele Jahre später, wo ich dann hier Pastor in Berlin geworden bin, in dem gleichen Haus im vierten Stock, hatten wir die Versammlung. Denn ich wusste, Blumenmarkt war auf der anderen Seite und das hat sich eingeprägt. Ich bin erwartet worden. Und dort durfte ich dann nachher weiterwirken. Es ist Freude im Himmel über einen Menschen, der nach Hause kehrt und umkehrt. Und der ganze Himmel jubiliert über diese Spät- oder Frühheimkehrer oder welche Heimkehrer das auch immer sind, die irdischen Heimkehrer. Jesus sagte Johannes 14, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und dann will ich kommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr da seid, wo ich bin. Und zwar zur ewigen Gemeinschaft, zur ewigen Freude. Und da wird kein Leid mehr sein, kein Schmerz, kein Geschrei. Und das ist unser Ziel. Das ist, was uns erwartet. Jetzt bist du noch nicht zu Hause, junger Mann oder junge Frauen. Lieber Missionar, lieber Prediger, auch wenn du gekämpft hast wie ein Löwe, du bist noch nicht zu Hause. Aber wir sind bald zu Hause. Der Tag, wo wir dann über die Heimschwelle treten und wo wir sagen, jetzt bin ich zu Hause. Gottes Ziel mit uns, mit Jesus und dem Heiligen Geist, was Gott alles angefangen hat, ist, dass wir nach Hause gebracht werden. Komm heim, verlorenes Kind. So, diese Lieder hat man immer in Evangelisationsversammlungen gesungen, wenn man Altarruf gemacht hat, komm heim. Komm zu Gott, komm zum Heiland. Für dich ist dort in der Herrlichkeit ein Platz vorbereitet. Eine Wohnung. Jesus sagt, ich würde gehen hin und euch eine Wohnung zu bereiten und ich will, dass ihr dort seid, wo ich bin. Es ist Gottes Wille, dass die, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, was das alles bedeutet. Ewiges Leben, inklusiv Vollpension, inklusiv Auto oder Flugzeug und eine Rakete, egal wie man uns im Himmel uns bewegen werden, Flügel oder auch nicht. Also wir inklusiv alles, mit den ganzen modernen Sachen, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz je geglaubt hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und das erwartet uns komplett. Ich habe gestern euch erzählt und deshalb ich möchte ein Stückchen weiter auch an dem machen. Weißt du, deine Söhne und deine Töchter, du sagst ja, ich habe keine mehr. Ich war noch nie verheiratet, bin ledig. Oder was weiß ich. Aber deine Söhne und Töchter, sagt die Bibel, werden heimgetragen auf Händen. Und ich habe gestern das Wort vom Herrn bekommen, sogar die Einsame, die Witwe, die Einsame steht in meiner Bibel, die Einsame, also die von keinem Mann weiß, die wird 1000 Kinder haben. Wie mag das zugehen? Weißt du, Gott hat für jeden etwas vorgesehen und jeder Mann, jede Frau, weißt du, du kriegst, ganze Generation hängt hinter dir, ganzer Schweif. Tausende werden heimgebracht. Und ich lese Jesaja 43, Fortsetzung von dem, wo ich gestern ein Stück weit gemacht habe, 43, Vers 1. Ich will sagen zum Norden und Süden, bring her meine Söhne von Ferne, meine Töchter von dem Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen genannt sind und die zu meiner Ehre ich geschaffen habe und zubereitet habe und gemacht habe. Also bringt her, kommt von Norden und Süden, also vom Nordpol und Südpol, kommt her. Gott wird die Menschenkinder rufen. Und Jesaja 60, Vers 1 bis 5, was ich gestern gelesen habe. Deine Kinder werden von fern auf den Händen hergetragen werden. Die werden hergetragen und dir vor die Füße gesetzt. Das ist dein Johannes, das ist dein Markus, das ist dein Lukas, das ist deine Esther, das ist deine Elisabeth. Mann, ich weiß doch gar nichts von denen. Weißt du, der Teufel ist ein Mörder, ein Dieb und ein Lügner. Und er hat die ganze Generation ermordet. Kinder, die nicht geboren werden durften, abgetrieben worden sind, diese werden alle kommen, ganze Generationen werden kommen. Es mag komisch erklingen, aber Gott wird sich selbst verherrlichen. Und er sagt, ich werde sagen, und es wird so passieren. Und alle, die Gott für dich bestimmt hatte, die der Teufel umgebracht hat, vernichtet, zerstört hat, entführt, gestohlen, vergewaltigt, verdorben, versaut, und alle, die Gott von Anfang der Welt, vor Grundlegung der Welt, für dich und mich bestimmt hat. Vielleicht habe ich noch mehr Kinder, ich weiß es nicht. Weißt du, was Gott wollte? Denn euch und euren Kindern und eures Kindes, Kinder, 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 gilt diese Verheißung. Und so viel, wie der Herr berufen hat. Vor Grundlegung der Welt. Weißt du, unser Leben verläuft in der Ewigkeit nach ganz anderen Plänen. Nicht nach diesen irdischen, menschlichen, teuflischen, dämonischen, weltlichen Plänen. Nein, in der Endzeit wird Gott sich selbst verherrlichen und seine Bestimmung erfüllen. Und ich werde sagen, Norden und Süden, bringt her die Söhne und die Töchter von ferner, tragt sie her. Und wir werden unsere Bestimmung erreichen. Und ich weiß nicht, was ich in der Ewigkeit sein werde, aber wir werden auch unsere berufliche Erfüllung bekommen. Und wir werden das sein, was Gott von uns von Anfang wollte. Vielleicht bist du nur ein Hartz-IV-Empfänger hier auf dieser Erde. Vielleicht bist du nur ein Straßenfeger oder eine Putzfrau oder was weiß ich, irgendeinen ganz niedrigen, minderwertigen Beruf. Aber wenn der Tag der Vollendung kommt, wirst du deinen echten, wahren Beruf von Gott bekommen und du wirst in deine Position hineinkommen und wir werden sein wie die Träumenden, steht einmal in der Bibel. Wenn die Erlösung stattfindet, wir werden sein wie die Träumenden. Gott erwartet dich. Deshalb erhebt eure Häupter und eure Erlösung naht sich. Das ist biblisch. Also du sollst auf diese Erlösung warten. Nicht das, was jetzt im Augen ist, dass vielleicht die Schwiegertochter anruft oder der Schwiegersohn anruft. Vergiss das alles. Warte nicht auf den Anruf von Schwiegersohn und Schwiegertochter oder was weiß ich, irgendjemand. Gott wird sorgen, dass deine Schwiegersöhne und deine Schwiegertöchter hergetragen werden. Du wirst verblüfft sein, was da passiert. Gott wird dafür sorgen. Er wird sich verherrlichen. Selbst. Das war das Thema gestern. Horchte dieses Thema nochmals gut an. Gott erwartet dich, damit du wirklich auf deine Kosten kommst. Und damit du wirklich lebst. Er erwartet dich zu einem wirklich erfüllten Leben. Es sollte an nichts mangeln. Im Angesicht deiner Feinde wird er den Tisch decken. Im Angesicht deiner Feinde. Gott erwartet dich. Er kommt auf dich zu, kümmert sich um dich, um deine Ankunft. Da steht das Rote Kreuz schon, Spalier, das himmlische Rote Kreuz. Ja, wir haben das gar nicht gekannt, wir wussten gar nicht, was das ist. Also wir kamen an. Weißt du, wir waren im Zug von Minsk, also wir sind in Minsk im Zug eingestiegen, dann kamen deutsche Journalisten, Polacken, haben auf uns als Polacken geschimpft und runtergeguckt und so weiter. Wir hatten also so Trainingshosen mit Gummi vor oben und mit Gummi unten. Verstehst du, wir hatten ja nichts anderes. Also das hat meine Mutter noch genäht aus den besten Flanellstoffen, wo sie hatte und so weiter. Und Polacken waren wir, also und geschimpft auf die Polacken. Und dann kommen wir, also aber dann sind wir in Polen nicht ausgestiegen. Im Gegenteil, wir sind weitergefahren durch die DDR. Und plötzlich kamen die und fingen an zu fotografieren. Ja, ihr seid die ersten Ausreisende. Aussieht oder was weiß ich, was sie da erzählt haben, was wir sind. Wir wussten gar nicht, was wir sind. Wir waren auf jeden Fall unterwegs ins Reich. Mein Vater hat geträumt, wir werden über drei Grenzen gehen. Er war kein Christ zu dem Zeitpunkt. Aber Gott redet auch zu Nichtchristen im Traum. Wir werden über drei Grenzen gehen. Und es waren drei Grenzen. Die polnische Grenze, die russische Grenze und dann die DDR-Grenze. Und dann waren wir in Freiheit. Und wir wollten gar nicht. Aber alles so passiert. Gott erwarte dich. In Jesaja 43 heißt es, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Halleluja. Und du bist komplett erlöst. Und wir sind auf dem Weg der Erlösung. Das ist ein Prozess. Auf Deutsch, du gehörst mir, sagt Gott. Du gehörst mir und ich warte auf dich. Ich habe dich ausgelöst. Ich habe einen hohen Preis für dich bezahlt. Ich habe mich für dich eingesetzt, mich für dich aufgeopfert. Ich habe Anspruch auf dich, ich habe dich erlöst und ich überlasse dich niemand anders. Und weh, wenn sich einer an dir ranwagt. Ich bin dein Heiland, dein Gott, dein Erlöser, du bist mein. Und das ist eine rechtliche, juristische Sache. Du bist mein, du gehörst mir und zwar für immer und endgültig. Gottes Herrschaft an deinem Leben und in deinem Leben ist immer gültig, weil sie endgültig ist. Das gilt für alle Ewigkeit. Ich habe dich erlöst und du gehörst mir. Römer Kapitel 14, Vers 7. Denn keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir und sind des Herrn. Also Wir sind von Anfang an von Gott so angelegt, dass wir dem Herrn gehören, ob wir leben oder sterben. Wir sind des Herrn. Gott erwartet dich. Ich möchte einen Traum erzählen, aber nicht von mir, sondern von jemand anders, der träumte und diesen Traum aufgeschrieben hat. Wir waren in dieser Traum so abgespielt hat, aber auf jeden Fall, es war ein Traum, ein Auslöser für diesen Traum, für diese Botschaft, die dieser Mann hatte. Ein Mann träumte, dass nachts er ging durch die Straßen seiner Stadt und hat etwas Seltsames um sich herum gesehen. Alle Leute laufen in Masken. Das war der Traum. Die tragen die verschiedensten Masken und hat bemerkt, dass sie ständig die Masken austauschen, die Leute. Also das träumt er. Er ist verwirrt, da kommt er zu seinem alten Kaufmann im Ort, auch der trägt eine Maske und zwar sehr freundlich, lächelnd und freut sich, dass der wieder kommt und wieder auftaucht, Mundwinkel, also breit und aufgerundet, also sehr lächelnd und schmunzelnd. Als der Mann dann kommt, beginnt er also freundlich mit ihm zu reden etc. und dann tritt ein anderer plötzlich rein, der Schulden bei dem Kaufmann hat. Und plötzlich total eine ganz andere Maske, ein ganz anderes Gesicht. Also so träumt er, ein ganz anderes Gesicht und sagt, komisch, zu mir, als er mich angeguckt hat, war das so freundlich, aber dann plötzlich zu dem eine ganz andere Maske aufgesetzt. Bei ihm die Zähne gezeigt und bei dem am besten gefressen. Also so richtig als Bestie. Und das sagte, das gibt es nicht, das kann doch noch nicht möglich sein. So eine ärgerliche Maske, mir hat er so, als er mich anschaute, so eine nette, freundliche Maske. Der Mann versteht das alles gar nicht. Dann sieht er, dass plötzlich von jemand von hinten kommt und ihm auf die Schulter klopft. Und er sieht, das ist doch sein Sohn, von dem ganzen Gehabe ist sein Sohn. Der trägt auch eine ganz seltsame Maske. Und hat große Augen und wohlgeformte Lippen und so weiter. Und er sieht also, aber er trägt eine Maske. Es ist nicht das Gesicht seines Sohnes. Sohn, ruft der Mann, das bist du. Ja, sagt der Vater, das bin ich. Und sagt, ja, was trägst du für eine Maske? Sagt er, weißt du, ich habe eine Verabredung mit einem Fräulein, mit einer Gärtnersfrau oder Mädchen und so weiter. Und jetzt suche ich eine passende Maske. Wie soll ich ihr begegnen? Welche Maske muss ich anziehen? Was denkst du, Papa? Was für eine Maske würde passen? Das träumt er alles. Ist das nur ein Traum? Und so weiter. Und ich habe Angst, dass ich einen Korb bekomme und so weiter. Dann sagt der Vater und guckt, wo das, und sieht das Mädchen irgendwo, diese Gärtnerstochter. Dann sagt er, weißt du, bei der sitzt schon einer, der trägt auch eine Maske und spielt ihr was vor. Eine Romanze. Und so weiter. Und die Bilder ändern sich ständig und dann sagt der Junge, zeig doch dein Gesicht, wie du wirklich bist. Aber sagt, nein, hier zeigen sich alle mit Masken. Und ich suche jetzt eine Maske, wie kann ich da begegnen? Und dann geht diese Geschichte weiter. Papa, versteh doch, also ich brauche die Maske, ich muss die Maske haben. Was für Maske empfehlst du mir? Der junge Mann läuft los und dann geht's weiter. Nachdenklich, der Vater denkt, was soll das alles? Dann begegnet er seinem Arbeitskollegen im Traum. Und er trägt auch eine Maske. Alle sind maskiert. Hey, sagt er. Was hast du? Was machst denn du da? Ja, Mann, ich bin unterwegs. Und ich überlege einmal, was für eine Maske ich aufsetzen soll. Ich muss meinem Chef vor meinem Chef treten. Und mit meinem Chef verhandeln. Soll ich zu ihm freundlich sein? Wie soll ich das sein? Und so weiter. Dann begegnet einem anderen Mann, als auch unterwegs. Und den kennt er irgendwie von woher, sagt er, hör mal, ich bin unterwegs. Kannst du mir sagen, was ich für eine Maske anziehen soll? Meine Tante liegt im Sterben. Und da ist was zu erben. Und die hat was. Soll ich diese Barmherzigkeitsmaske aufsetzen, das Mitleidsmaske? Oder soll ich die Maske des Erfolgs aufsetzen? Mit welcher Maske soll ich treten? Wenn ich mit der Maske komme, dann schmeiße ich mich womöglich raus. Also, nein, sei du, wie du bist. Aber du siehst in dem Traum da, also welche Maske als Erbschleicher er sich da anmachen kann. Und da kramt er in seine Plastiktüte, dieser Mann, der zu seiner Tante geht, mit welcher Maske er dort begegnen soll. Soll ich die armselige Maske aufsetzen und der Oma oder der Tante das Herz erweichen, um sie zu beeindrucken? Welche Maske soll ich nehmen? Und dann sagt der Mann, was ist mit deinem Gesicht? Sagt er, weißt du, ich kann nicht so kommen. Dann werde ich sogar enterbt, wenn ich mit meinem Gesicht komme. Mit meinem wahren Gesicht. Und diese Diskussion geht weiter. und mach, was du willst, ich kann dir nicht helfen. Und dann schließlich, er ist so entsetzt und alle sind nur noch mit Masken. Und dann schreit er, nein, 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 ich will keine Maske. Und dann wacht er auf, dann sitzt im Bett und seine Frau sagt, Mann, was ist mit dir los? Dann sagt er, ich habe so einen schrecklichen Traum gehabt, alle haben Masken. Und dann sagt, beruhige dich, denn du musst dich morgen ein Vorstellungsgespräch bei deinem Chef oder bei deiner Bewerbung, und jetzt suchst du wahrscheinlich in deinem Geist, in deinem Inneren, welche Maske setze ich auf in der Bewerbung, dass ich gut ankomme, dass ich gut scheine und dergleichen. Weißt du, und wir tragen Masken. Zu Gott darfst du kommen ohne Maske. Er sieht dich, wie du wirklich bist, und die ganzen Masken taugen nicht. Er sieht uns von fern, er weiß sogar, was, wenn ein Wort auf unserer Zunge liegt, was wir sagen und was wir denken und so, er kennt die Gedanken von ferne. Vor Gott gelten keine Masken, er hat uns durchschaut, du kennst mich, Psalm 139, du siehst mich, vor dir kann ich mich nicht verstecken, aber wir laufen alle mit Masken. Und jeder hat mindestens 2, 3, 4, 5, 6 Masken bei sich im Koffer oder in der Tasche. Mit welcher Maske läufst du sonst durch die Gegend? Lass uns vor Gott wahrhaftig werden. Gott erwartet dich, wie du bist. Gott erwartet dich als Versager. Gott erwartet dich als Versager. Er erwartet dich. Oder als Schwächling, oder als Feigling, oder als Behinderten, Kranken, Schwachen, Elenden, Verlorenen. Jesus ist nicht so ein Gangsterboss, der seine Agenten erschießt, wenn sie versagen. Ich denke nur an Petrus. Oh, wie oft hat Petrus versagt? Wie viel Fehler hat er gemacht? Denk an Paulus, der ihn verfolgt, dem stellt er sich in den Weg und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und du siehst also, wir müssen uns bei Gott nicht verstellen und eine Maske aufsetzen, der fromme Maske, Sonntagsmaske, so frisiert, gepudert, betupfelt. In der Bergpredigt beginnt Jesus seine große Rede. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg und setzte sich. Seine Jünger traten zu ihm und dann begann er zu reden und lehrte sie, was Gott jetzt von seinem Volk verlangt. Und er sagte, freuen dürfen sich jetzt alle, die nur noch von Gott etwas erwarten. Luther übersetzt es, die geistlich arm sind. Also die nur noch etwas von Gott erwarten, die von niemandem mehr was zu erwarten haben. Und mit Gott werden sie leben in der neuen Welt. Das ist also eine moderne Übersetzung, aber freuen dürfen sich alle, die von Gott, nur noch von Gott etwas zu erwarten haben oder etwas erwarten. Also nur noch Gott. Gott ist Liebe. Und Gott, und das halte ich fest, ich will ein paar Wahrheiten, die Gott mir gezeigt hat, weitergeben. Gott kann nur noch lieben. Verstehst du das? Gott kann nur noch lieben. Das musst du verstehen und zergehen lassen. Alles andere hat er verlernt. Seit Golgatha. Vergessen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott kann nur noch lieben und Gott ist Liebe. Nicht die Liebe, er ist Liebe. Ohne die. Und er hat zu nichts anderem mehr Lust als nur noch zur Liebe. Er ist nur noch an dir interessiert, hat nur noch dich im Kopf, träumt jede Nacht von dir. Gott, der Vater im Himmel. Jeden Tag beschäftigt sich, oh, mein Junge, mein Mädel, die kommen, die müssen heimkommen. Denkt den ganzen Tag an dich, macht sich Sorgen um dich, wo steckt er oder sie. Und Gott verzeiht, Gott nimmt auf, er rechnet nicht unsere Sünde mehr zu und sagt, komm jetzt, egal was passiert ist, der Mensch ist mir wichtiger wie die Sache, was da kaputt gegangen ist, der Mensch ist mir wichtiger. In Jeremia Kapitel 29, Vers 11, ich habe für euch nur Pläne der Rettung. Nur Pläne des Heils, nur Pläne der Erlösung, nur Pläne der Hoffnung, nur Pläne des Lebens. Jeremia 29, Vers 11. Ihr habt keine Pläne des Leides mehr. Gott hat seine Meinung geändert. Gott erwartet nichts mehr von dir. Was kann er von dir groß erwarten? Die paar lumpigen Euros? Ein paar dreckige Dollars? Oder ein paar Rubels? Was will er von dir erwarten? Was kann er von dir erwarten? Er erwartet dich und sonst gar nichts. Dich mit Haut und Haaren. Dich. Mehr nicht. Nur du musst kommen. Das ist, was er erwartet. Er wartet auf dich. Nur, dass du sein Angebot annimmst. Dass du sagst, ja, ich komme. Vater, ich habe gesündigt vor dir und im Himmel. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Ich komme. Oder Tochter. Du bist für Gott wichtig. und sonst gar nichts. Nicht, was für eine Maske du trägst, wie schön du bist. Gott will dich so haben, wie du bist. In den Evangelisationsliedern früher haben wir gesungen, so wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. So wie du bist, so darfst du kommen. Ohne Fliege, Zylinder und Frack. Egal, was deine Geschichte ist, du darfst zum Heiland sogar als Lump kommen. Und er hat dich lieb, als Lump. Und dann gibt er dir einen schönen Namen, Lumpi. Mein Lumpi kommt jetzt. Gott hat dich lieb. So wie du Daddy sagst, oder Papi, oder Abba, so sagt er zu dir Lumpi. Mein Lumpi kommt jetzt. Gott erwartet dich, wie der Vater den verlorenen Sohn. Der Vater hat jeden Tag Ausschau gehalten und er wusste, mein Junge wird kommen. Und er wusste ganz genau, er kommt. Und als der Junge nach Hause kam, der Vater hat ihn komplett neu eingekleidet, neuen Ring gegeben, stellt ihn wieder her. Der hat überhaupt nichts verdient und überhaupt kein Geld, aber sagt, alles was mein ist, ist auch dein. Junge, genieße jetzt, lebe auf meine Kosten. Er wird wieder sein Sohn und erzählt überall, schreibt überall ganz groß hin, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Gott erwarte dich. Verteidige dich, der Bruder will dich nicht akzeptieren. Dann sagt er, guck mal Bruder, dein Bruder ist heimgekommen. Dein Bruder, mein Sohn ist heimgekommen. Und er macht wieder alles gut, schlichtet die ganzen Spannungen, er ordnet die Verhältnisse, schwamm drüber, wir reden nicht mehr darüber. Und genau das ist Vergebung, schwamm drüber. Wir reden nicht mehr darüber. Das ist alles, was Gott von dir erwartet. Und der Junge steht einfach da und alles andere macht Daddy. Er steht nur da. Erkenne den Willen Gottes. Gott will dir mehr Gutes tun, denn je zuvor, so heißt es mal in der Bibel. Das ist Gottes Wille. Er will dich beschenken. Und er freut sich. Und er macht gleich ein Fest, bestellt schon die Musik, das ist schon alles arrangiert. Du siehst also, der Junge kommt nach Hause und in kurzer Zeit ist alles da. Das war schon alles vorprogrammiert. Das musst du nur noch abrufen. Wenn der durch die Tür kommt, läuft die Musik. Spielen die Musikanten, da ist schon alles da. Und sogar der Ochse gemästet. Bringt den gemästeten Ochsen. Du siehst, der Vater hat schon sie darauf innerlich vorbereitet, auf die Heimkehr seines Sohnes. Und der Vater im Himmel, dein Gott, hat sich vorbereitet, schon vor 2000 Jahren, auf deine Heimkehr. Und nicht nur da, sondern vor Grundlegung der Welt hat er sich schon darauf vorbereitet. Und hat dir viel zu geben. Gott liebt dich. Die Welt liebt dich nicht. Gott liebt dich. Das ist der Einzige, der dich liebt, der auf dich wartet, der dich versteht, der dein Interesse kennt und ein Interesse an dir hat und so weiter. Die Welt hat kein Interesse an dir. Du bist sowieso eine Nummer zu viel. Und die Welt gibt den Menschen eine Nummer, der Antichrist, nur eine Nummer, ein Typ da. Der Typ da vorne. Aber der Herr kennt die Seine mit Namen. Und er ruft sie mit Namen. In 1. Thessalonicher 3, Vers 1 und folgende Verse ist eine Geschichte von Paulus und an die Thessalonicher. Er hat die Thessalonicher irgendwo ins Herz geschlossen. Wir hielten es einfach nicht länger aus, keine Nachricht von euch zu bekommen. Weißt du, so wie Paulus mit der Gemeinde, mit den Gläubigen in Thessalonich, wir hielten nicht mehr aus, keine Nachricht von euch zu erhalten. Gott ist interessiert. Oh, Gabriel, schau mal runter, wie geht's dem Herrn Matutis? Guck mal, wie geht's Schwester sowieso, Bruder sowieso? Gott ist interessiert, wie geht es dir? Weißt du, wenn schon Menschen, gläubige Menschen sich füreinander interessieren, wie viel mehr die himmlischen Herrscher? Wie geht's dir? Schafft er das? Ist er noch im Rennen? Ist er noch dabei? Wir hielten es nicht länger aus, ohne Nachricht von euch. Und deswegen entschlossen wir uns, allein in Athen zu bleiben und unseren Bruder Timotheus zu euch zu schicken. Er dient ja Gott, indem er die rettende Botschaft von Christus verkündigt. Timotheus nun sollte euch ermutigen und euch im Glauben stärken, damit ihr bei allem, was ihr augenblicklich erleiden müsst, standhaft bleibt. Ihr wisst ja selbst, dass wir als Christen leiden müssen. Gott erwartet dich. Und er sieht, dass du leidest, dass du manchmal Schmerzen hast, dass du manchmal Kummer hast, dass du manchmal Traurigkeit hast. Und Gott guckt, und wie kann ich ihm oder ihr helfen? Die Welt mag dich nicht als Christ. Das musst du dir abfinden damit. Und das musst du das akzeptieren. Die Welt mag mich nicht. Wir sind Fremdkörper auf diesem Planeten Erde. Und Ungeziefer. Abschaum. So heißt es in der Bibel. Also bilde nichts ein, dass wenn du jetzt Christ bist, jetzt alle mögen dich. Im Gegenteil, niemand mehr mag dich. Der Teufel hasst dich. Echte, wahre Christen werden gehasst in dieser Welt, weil du etwas hast, und ich sage dir warum, was die nicht haben. Deshalb wirst du gehasst. Und ich will dir ein paar Sachen zeigen. Wenn du merkst, ich werde gehasst, ich werde gemieden, ich werde ausgeklammert, mit mir will niemand was zu tun haben, du hast etwas, was die nicht haben. Das ist ein gutes Zeichen für dich. Warum? Du hast Segnungen, und die gönnen dir diese Segnungen nicht. Dir geht's gut. Und das Gutsein gönnen sie dir nicht, dass du fröhlich bist und lachst und so weiter und dass du Frieden hast. Das gönnen nicht. Weißt du, die sind glücklich, die Welt ist glücklich, wenn du heulst, depressiv bist, Schmerzen hast, stöhnst, jammerst und sagst, mich versteht niemand. Das gefällt der Welt. Aber wenn du optimistisch und zuversichtlich bist, bist du ein Fremdkörper auf diesem Planeten. Sie hassen dich, weil sie dich nicht verstehen. Sie glauben, du bist verrückt, bei dir stimmt was nicht. Du bist nicht mehr mit beiden Beinen auf dieser Erde. Deshalb hassen sie dich. Sie denken, bei dir ist was nicht in Ordnung. Sie hassen dich, und deshalb, wir müssen als Christen in dieser Welt leiden. Das ist die Realität. Und ich möchte dich mit der Realität konfrontieren. Bilde nichts ein. Aber bilde was ein, wenn du leidest. Und wir rühmen uns der Leiden, der Trübsal, der Schwierigkeiten, der Anfechtung, der Probleme. Du musst es verstehen, warum das so ist. Weißt du, die sind eifersüchtig auf dich, weil die sich an niemand halten können, aber du kannst an deinen Gott halten. Ich lass dich nicht, mein Herr. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und weil die keinen Erlöser haben, keinen Heiland haben, sind böse auf dich. Der will was Besseres sein. Oder die. Ich will dir jetzt Argumente zeigen, warum die Welt dich hasst. Weil dich jemand versteht. Du hast ein Ohr, in das du immer jammern kannst. Lieber Gott, oh, du siehst, lieber Heiland, und du guck mal hin, und meine Sorgen, die gebe ich dir alle ab, ich kann es nicht mehr. Aber die haben das nicht. Da müssen sie zum Psychiater gehen oder Tabletten schlucken oder sonst was. Sie sind eifersüchtig und neidisch auf dich, weil du einen Vater im Himmel hast. Du sagst, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und so weiter. Die haben das nicht, die haben keinen Vater. Die haben nicht einmal einen irdischen Vater richtig. Die kommen mit dem nicht richtig aus und so weiter, geschweige denn der himmlische Vater. Du hast mit Gott Gemeinschaft. Und die sind eifersüchtig. Ja, der redet, der führt Selbstgespräche nach, ich höre das. Verstehst du? Und der kommuniziert mit einer unsichtbaren Welt. Der ist ein Agent. Deshalb hassen sie dich. Weil du Zuflucht bei Gott hast. Deshalb sind sie eifersüchtig auf dich. Und weil du dich annehmen, dich akzeptieren kannst und kannst sagen, ich danke Gott, dass du Gott einfach danken kannst, das können die nicht. Die können nicht zufrieden sein, gelassen und getrost sein. Und die hassen dich, weil du vor Gott nicht perfekt sein musst. Die müssen sich ständig anstrengen, anständig und brav und lieb zu sein. Aber du strengst dich nicht an, du lebst und Gott ist mit dir. Und das macht dich verrückt. Deshalb hasst dich die Welt. Also du bist kein richtiger Christ. Weißt du, die richtigen Christen, die sind fromm wie die Pharisäer, beten an jeder Straßenkreuzung, bevor sie über die Kreuzung gehen. Gott liebt dich und du spürst das und so weiter. Und das gönnen sie dir nicht. Und dass Gott für sich Zeit nimmt, für dich und sich mit dir, gerade mit dir. Was bist du? Bist du was Besonderes, dass Gott sich gerade ausschließlich mit dir beschäftigt? Für dich so einen Engel abbestellt hat? Der verlorene Sohn kam nach Hause und der ältere Bruder, der ärgert sich, und es gibt so viele ältere Brüder, die dich nicht verstehen, aber der Vater erwartet dich. Der Vater erwartet dich und bereitet ein Festmahl. Sie sind einfach neidisch, der Bruder ist neidisch, und mir hast du nichts gegeben. Und ich krieg nichts, die kriegen alles. Die müssen nur einmal in die Hände klatschen und dann öffnet sich schon der Himmel. Wie bei Sesam, öffne dich. Fantastisch. Sie sind neidisch. Weiß ich, Gott, deine erbarmt, du hast keine Schuldkomplexe, du lebst ohne Sünde, mir sind meine Sünden vergeben, die Schuld, die über mein Leben stand, ist ausgelöscht, ich habe Gnade, Erbarmen gefunden, Gott ist mir gnädig gewesen, ich habe etwas Bleibendes. Und das ist, warum wir Christen gehasst werden, weil wir etwas haben, was die nicht haben. Mein Vater hat immer so einen schönen Spruch gehabt, hinter einem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Wo nichts zu holen ist, da kommt auch kein Räuber hin. Und weißt du, die hassen dich, weil Gott dich noch nicht aufgegeben hat. Die wären so froh und so glücklich, wenn du Konkurs und Offenbarungseid machen würdest und zusammenbrichst und einen Strick nimmst und dich erhängst. Dann würden sie sagen, siehst du, wir haben das alles gewusst. Aber das ist nicht der Fall. Sie sind nur neidisch auf dich, weil Gott auf dich wartet. Und du weißt, ich habe eine Heimat im himmlischen Licht, bereitet vom Heilande mein. Und wenn es nicht so wäre und so weiter, ich werde dort kein Fremdling sein. Und weißt du, diese Freude, diese Jenseitsfreude, diese Jenseitshoffnung, diese Jenseitserwartung. Und die müssen hier brav, treu ihre Pflicht erfüllen und haben nichts vom Leben. Und du glaubst an Gott und hast was vom Leben. Und ich sage euch Leute, wenn wir richtig an Gott glauben, haben wir was vom Leben. Richtig. Vorausgesetzt richtig. Und das gönnen die uns nicht. Die gottlosen Menschen, unsere Nachbarn, Kollegen gönnen uns nicht, dass wir das Leben genießen und sagen, mir ist wohl in dem Herrn. Und dass wir lächeln immer, selbst in der dunkelsten Stunde, in der trübsten Stunde, in der größten Katastrophe. Wir sind voller Hoffnung, wir geben uns nicht auf, wir kapitulieren nicht, wir gehen nicht zurück. Wir machen keine Rückzüge, im Gegenteil, wir gehen noch weiter vorwärts und riskieren noch was. Sie sind eifersüchtig auf dich, weil du Hoffnung auf ein ewiges Leben hast, auf ein Weiterleben, weil du dir noch rühmst, ich habe eine Heimat im himmlischen Licht. Ich hab eine Heimat. Deutschland ist nicht meine Heimat, Russland ist nicht meine Heimat, was weiß ich, wo du auch herkommst. Das alles, ich habe eine Heimat. Die sagen, was? Wir sind Himmelsbürger. Du bist furchtlos vor dem Tod. Alle müssen sterben, aber du zitterst nicht. Verzweifelst nicht. Und du musst lernen, und jetzt ist etwas, was du als Christ lernen musst. Du musst lernen, beneidet zu werden. Du musst lernen, von Ungläubigen, Nichtchristen, Weltmenschen, Habenichtse beneidet zu werden. Und immer die Habenichtse, die beneiden die was haben. Du musst lernen, mit Neid zu leben. Die gönnen mir nichts. Und ist okay, das ist doch ihr Problem. Gott hat im Psalm 23 gesagt, oder der Dichter sagt, und er deckt mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Lass doch die spucken und hassen und toben und wüten und drohen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Lass sie neidisch sein. Du hast Heilsgewissheit, du hast ewigen Frieden, du weißt, wo du deine Ewigkeit zubringen wirst. Und du weißt, mein Heiland wird kommen in Wolken des Himmels, also mit großer Kraft und Herrlichkeit, und ich werde heimgeholt, und er erwartet mich nicht nur, sondern ich werde auch heimgeholt. Beim Ton der letzten Posaune, Christus ist vorausgegangen, um mir eine Stätte dort vorzubereiten, und der Heilige Geist macht mich hier fertig, trainiert mich hier, dressiert mich hier und übt mit mir, exerziert mit mir. Die Wiederkunft Jesu ist ein ganz wichtiges Thema in der Heiligen Schrift. Es ist so wichtig, dass du das begreifst und verstehst, Jesus muss kommen, damit du das Ziel erreichst. Die Wiederkunft Jesu ist so wichtig, denn du bist für den Himmel bestimmt und du musst abgeholt werden. Du musst aus dieser dreckigen, verdorbenen, dahingegebenen Welt evakuiert werden. Die Welt ist zum Untergang programmiert. Das ist nicht dein Heim. Du bist für den Thron Gottes bestimmt. Das ist deine große Bestimmung. Deshalb muss Jesus kommen, damit er dich nimmt und dich an dem Thron Gottes platziert. Unser Leben hat eine ganz große Bestimmung. Bevor diese Welt, das System untergeht, wird Jesus kommen und die Seinen hinwegschnappen. Also Gott erwartet dich. Du bist schon nummeriert. Und die Bibel sagt, alle, die an Jesus glauben, Jesus lieben, haben schon ein Mahlzeichen, ein Siegel, das Siegel des Heiligen Geistes. Und dann wird der Herr nun mal in die Hände klappen und die Toten werden in Christus auferstehen. Und die noch leben, werden ihm entgegengerückt. Du, das wird ein großer Tag, ein bewegter Tag sein, wenn der Herr die Seinen ruft. Gott erwartet dich. Und die Frage ist, bist du schon bereit, ihm zu begegnen? Wir haben in Frankfurt-Oder, eine Frau kam ganz aufgeregt, eine Schwester aus der Gemeinde in Frankfurt-Oder, die hat auf der Straße Traktate verteilt und dann hat so einen Zettel jemand gegeben, eine Frau, eine DDR-Frau, die vielleicht von Gott Ahnung gehabt hat oder vielleicht auch gar keine Ahnung gehabt hat. Und plötzlich, sie sagte, ich möchte sie zu Jesus einladen. Und plötzlich schreit die Frau auf der Straße, nein, ich will noch nicht sterben. Und die wollte, weißt du, zu Jesus einladen. Die meisten Leute verstehen, zu Jesus kommen, ich muss sterben. Gewiss. Aber das ist total ganz anderes Sterben. ich will noch nicht sterben. Aber die Frage ist, bist du bereit? Und dann kam sie, hat mich gefragt, was habe ich falsch gesagt? Ich habe nur der Frau gesagt, willst du zu Jesus kommen? Und dann schreit sie auf der Straße und macht so ein Theater, ich will noch nicht sterben. Aber verstehst du, vielleicht hat sie auch was verstanden. Jesus sprach auch von seinem Tod, von seiner Rückkehr, von seiner Verherrlichung. Haben wir gestern was gehabt. Gott erwartet dich. Und zwar Gott erwartet dich jetzt schon überall, wo du hinkommst. Du kennst ja Igel und Hase, diese Geschichte. Glaube ich, Igel und Hase ist es da? Die rennen da hin, da zwischen Berlin und St. Petersburg und so weiter. Und plötzlich ist immer der Igel ist immer da. Und der Hase strengt sich an, kriegt Herzinfarkt. Der Herr ist immer da, wo du bist und wo du hingehst. Er ist immer schon da. Er hat seinen Sohn vorausgeschickt. Und sein Sohn hat alles durchgemacht, wo du hinkommst. Er ist geboren als Flüchtling. Und so ganz komische Familienverhältnisse. Und wenn du in so komische Familienverhältnisse hineingeboren bist, Jesus war schon da. Wenn du nicht einmal Windeln hattest und wenn deine Mutter pleite und arm war und ein ganz armes Mädel war, Jesus war auch da. Er ist auch bei einer Mutter zur Welt gekommen, die fast gar nichts hatte. Ein Stiefvater, vom Stiefvater großgezogen. Also wenn du komischen Stiefvater hattest, so ein Josef, so war, Jesus hat alles schon hinter sich gehabt. Flüchtling in Ägypten. Und dann von seinen Brüdern verkannt, der ist verrückt, der spinnt. Und so weiter, die wollen ihn zurückholen von seiner Mission. Also du siehst, Jesus war schon überall da. Dann von seinen besten Freunden, besten Jüngern, der 3 Jahre lang durchgetragen hat, verraten werden. Sogar von Judas, dem er sehr viel vertraute, sogar sein Geld vertraute, sein Portemonnaie. Jesus hat alles durchgemacht. Also es gibt keine Situation, die Jesus nicht durchgemacht hätte. Selbst ein Selbstmörder. Jesus ist sogar für einen Selbstmörder gestorben. Er starb als Selbstmörder. Er sagt, niemand nimmt von mir mein Leben, ich gebe mein Leben freiwillig. Ein Zeichen, dass er also praktisch drauf programmiert hat, ich will sterben. Und so weiter. Und dann, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann verschied er. So wird uns berichtet im Evangelium. So damit selbst der Selbstmörder noch in der letzten Sekunde seines Lebens gerettet werden kann. Es gibt also keine Situation, wo Jesus nicht hinkommen würde. Wo er nicht erreichen würde. Seine Hand ist nicht so kurz, dass er uns nicht helfen könnte. Das ist der Herr. Also es gibt keine Situation, hungrig, keine Bleibe, obdachlos. Er weiß, was ein Obdachloser ist. Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester. Des Menschen Sohn hat nicht einmal Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Muss sogar im Schiff schlafen, in diesem Schaukel, da in diesem Sturm, in diesem Durcheinander. Also es gibt keine Situation, die der Herr Jesus nicht kennen würde. Er war immer vorher schon da. Er war schon immer vorher da. Und er sagt, Kind, das habe ich alles schon durchgemacht. Wie viele durchschwachte Nächte. Du wirst angegriffen, du fragst dich manchmal, warum werde ich angegriffen? Und wir wundern uns manchmal, das befremdet uns, dass so seltsame Dinge mit uns passieren. Gerade ausgerechnet mir und mich und meiner Familie und meinem Geld und alles und so weiter. Du wirst geschüttelt und gerüttelt, wirst angegriffen vom Satan. Satan ist ein Angreifer. Und weißt du, da kommen Leute und sagen, ja, Gott prüft dich. Der Herr prüft dich. Das ist ein ganz dummes Geschwätz, wenn die Leute kommen und sagen, der Herr prüft mich. Der Herr prüft niemand. Auch wenn du vielleicht dafür ein paar Bibelstellen hast. In meiner Bibel, Jakobus 1, Vers 13, heißt es, Gott versucht niemand. Gott versucht niemand. Weißt du, wer der Versucher ist? Satan. Er ist, der immer wieder versucht, an dir ranzukommen und versucht immer wieder Schwierigkeiten in den Weg dir zu legen. Denk an Hiob. Gott bringt niemand in Not. Gott ruiniert niemand. Gott schickt niemand in die Hölle. Satan ist das, der versucht, an dein Leben dich zu erschüttern und dich durcheinander zu bringen. Also Gott versucht niemand und er bringt dich nicht in Stress. Das ist also zuerst mal was Gott. Ich denke nur an Hiob, Kapitel 2, lassen wir uns da diese Geschichte angucken. Mir geht es, Gott erwartet dich und Gott passt auf dich auf. Nicht nur, dass er dich auf dich erwartet, sondern er passt ganz genau auf dich auf. Und ich sage manchmal, warum manchmal deine Probleme in deinem Leben kommen und woher dir deine Probleme kommen und wer der Teufel ist. Du wirst erschrecken, wer dein Teufel ist, der dich so in Versuchung bringt. Aber lass mich mal zuerst mal Hiob sehen, denn wir werden erlöst. Auf uns wartet die Erlösung. In Hiob Kapitel 2 von Vers 7, da verließ der Satan den Herrn und die Engel und schlug zu eitrigen Geschwüren aus dem Hiob und brachte an Hiob an seinem Körper von Kopf bis Fuß lauter Geschwüre. Voller Trauer setzte Hiob sich auf einem Aschenhaufen und suchte eine Tonscherbe heraus und begann, sich damit zu kratzen. Na, immer noch fromm? Fragte seine Frau. Hörst du, wer ihn fragt, bist du immer noch fromm? Bist du immer noch gläubig? Bist du immer noch religiös? Fragte seine Frau. Na, und er kratzt sich und seine Frau fragte ihn, das könnte auch dein Mann sein. Mach doch Schluss mit Gott und stirb. Wer ist dein Teufel? Und wo sitzt der Teufel? Aber Hiob sagte, was sagst du? Ist es gottlos und dumm? Das Gute haben wir von Gott angenommen, sollten wir auch nicht das Unheil annehmen? Also wenn das Negative über ein Leben kommt. Selbst jetzt kam kein bitteres Wort über die Lippen Hiobs zu Gott. Also selbst da kam kein bitteres Wort über seine Lippen. Und weißt du, das ist wichtig, dass du in deinem ganzen Elend, in deinem ganzen Zustand kein bitteres Wort gegen keinen Menschen und schon gar nicht gegen Gott sagst. Er wurde auch nicht bitter über das, was ihm passierte. Und dann Kapitel 1, Hiob Kapitel 1, Vers 6. Und unter ihnen war dann, hat sich auch der Satan plötzlich rumgetrieben. Woher kommst du? Fragte ihn der Herr, was suchst du hier? Ich habe die Erde durchstreift, gab dieser ihm zur Antwort. Und der Herr erwiderte, dann ist dir sicher auch mein Diener Hiob aufgefallen. Ich kenne keinen zweiten auf der Erde, sagt Gott, der so rechtschaffen und so aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nichts zu Schulden kommen lässt. Also, und sieh mal da, was dann passiert, und Satan wird frech, dieser Lausbub. Überrascht dich das, Gott? Überrascht dich, dass der so fromm und so gottesfürchtig ist und so und dich liebt und so weiter? Überrascht dich das? Hiob Kapitel 1, Vers 6. Du hast ihn, seine Familie und seinen ganzen Besitz stets bewahrt. Seine Arbeit war erfolgreich und seine Herden haben sich gewaltig vermehrt. Überrascht es dich, Gott? Das ist der Ankläger. Das ist der, der ihn beschuldigt. Er tut nichts umsonst. Glaub doch nicht, dass er was umsonst macht. Gott erwarte dich. Und Gott passt auf dich auf. Und sieh mal, was dann für Überraschungen im Leben Hiobs kamen. Satan bittet Gott um Erlaubnis, ihn testen zu dürfen. Und da kommen die ganzen Übel. Satan bittet Gott um Erlaubnis, dich jetzt in die Mühle, in den Mangel zu nehmen. Und Gott kann ihm nicht Nein sagen. Gott kann ihm nicht Nein sagen, er ist noch der Fürst dieser Welt und seine Zeit ist noch nicht abgelaufen, der ist noch nicht besiegt, auf jeden Fall bis zu diesem Augenblick, noch nicht einmal der Kopf zertreten der Schlange, auf Golgatha ist Golgatha noch nicht stattgefunden. Satan ist so wie der Staatsanwalt, der klagt dich an. Überrascht es dich? Und Gott muss erlauben, ob er will oder nicht, dass der hier mal getestet wird. Und Gott sagt, aber taste seine Seele nicht an. Gott, der Teufel kann alles berühren, alles angreifen, alles ankratzen, aber deine Seele darf er nicht berühren. Taste seine Seele nicht an. Gott passt ganz genau auf, dass Satan nicht zu weit geht, auch in deinem Leben. Und deshalb macht er so ein Ende, dass ihr es ertragen könnt. Den Test. Immer im letzten Moment, zack, weg. Und dann schlägt er wieder ins Leere. Gott hat Satan nicht erlaubt, dass Hiob zerstört würde. Taste seine Seele nicht an. Und dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Taste seine Seele nicht an. Du kannst mittendrin im Leid, mittendrin in der Dunkelheit, in der Finsternis, wohlgelaunt Gott loben und preisen. Und gut, dass du das prophetische Wort hast, dass du weißt, Gott wird die Zeit verkürzen und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Du weißt, also im letzten Moment wird Gott eingreifen und Gott passt gerade in der Endzeit sehr aufmerksam, dass jeder einzelne von uns Kinder Gottes bewahrt werden. Um der Auserwählten willen, du und ich, wir sind Auserwählte. Und schon von immer, wir sind schon immer das gewesen, vor Grundlegung der Welt. Gott hat deinen Namen im Buch des Lebens eingetragen und seit deiner Bekehrung weißt du es 100%, mein Name steht dort im Buch des Lebens. Und deshalb, er passt auf, dass der Matutis durchkommt. Dass der Matutis das Ziel erreicht. Ich spreche mich für dich, aber du kannst deinen Namen einsetzen. Punkt, Punkt, Punkt. Gott sorgt dafür. Und deshalb ist wichtig, dass du das prophetische Wort kennst, was alles passiert und kommt nacheinander. Gott wird mich durchbringen und ich habe keine Angst. Und er wird kommen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Ich habe diese Tage eine Vision gehabt. Gott hat mir ein Bild gegeben. Ich arbeite noch daran, bin noch nicht fertig. Da lese ich, und er wird kommen in den Wolken des Himmels. Da habe ich gedacht, das Wolken des Himmels, das sagt mir gar nicht viel. Welche Wolke wird es sein? Und weißt du, was Gott mir dann gezeigt hat? Plötzlich sehe ich einen Atompilz. Einen riesigen Atompilz. Und das sind diese Wolken. Seit 1945, seit der ersten Atombombe, ist nicht mehr die Welt in Ordnung. Er wird kommen in Wolken des Himmels. Und ich wohnte in Heilbronn damals zu der Zeit. Und dann habe ich plötzlich hier, als ich diese Wolke sah, und Atompilz in der Endzeit. Und wir wissen ja, was Afghanistan ist, dass dort die sieben Dämonen, die sieben Nationen, Amerika, Russland, Indien, China, Pakistan, was ist noch für Nationen? Also auf jeden Fall Frankreich und Großbritannien, die sind alle dort engagiert am Hindukusch und so weiter, auf den Tag und Stunde, diese Mächte, die Atomwaffen haben, Atompilz. Und ich wohnte in Heilbronn und ich wohnte unterhalb der Waldheide und unten wohnte ich. Und dann hieß es, also dort sind die ersten Erstschlagswaffen in der Welt. Also wenn irgendwo eine russische Rakete hochsteigt, Heilbronn hat nur noch 8 Minuten Zeit zum Leben. Und was kannst du in 8 Minuten machen? Dann habe ich gedacht, lieber Gott, ich will auswandern. Und habe schon mir angeguckt, ich habe sogar eine Ranch, eine richtige schöne Ranch in Kanada angeguckt, für 250.000 kanadischen Dollar, oberhalb von Toronto. Eine See mit Flugzeug. Im Winter, also im Sommer schickt man seine Rindviecher auf die Weide und dann im Herbst holt man wieder zurück und verkauft man das Fleisch, kann man gut leben. Da habe ich schon alles ausgemalt. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich will noch dich auf Nummer sicher gehen, ich will dich fragen, soll ich auswandern oder soll ich nicht nach Kanada auswandern? Ich war schon drauf und dran, schon mich informiert, was ich da machen muss, also da gibt es keine Probleme. Und dann sagt der Herr, du kannst meinem Zorn und meinem Gericht nirgendwo entfliehen. Und selbst wenn du auch dich auf den Inseln fliehen würdest, ich werde dich von dort holen. Ich habe gesagt, Kanada ist doch keine Insel. Und habe mich vergewissert, was Kanada ist. Und in meinem Lexikon stand, Kanada ist das Land mit den größten Küsten. Am meisten Küsten der Welt hat Kanada. Wie eine Insel. Habe ich gesagt, oh Gott. Und dann hat Gott zu mir noch etwas gesagt, ein Wort aus Jesaja. Er hat gesagt, lies in Jesaja sowieso. Und dann heißt es, und ich werde im letzten Moment, selbst wenn die Steine schmelzen, wenn alles verglüht und das Gras verwelkt, wenn alles vergeht, ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Ich sage, mir ist dann egal, dann bleibe ich, wo ich bin. Und das war also, warum ich meinen Kurs geändert habe. Und ich sage, dort bleibe ich in Deutschland und wohne unter diesen Pershing-Raketen, dort, wo die stationiert sind, diese Erstschlagwaffe. Und ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei dem Ungerechten findet. Wir dürfen sicher sein, Gott wird nicht zulassen, dass du mit den Gottlosen verschmorst. Bei diesem atomaren Holocaust. Gott wird nicht zulassen. Aber es wird kommen. Unvermeidbar, steht in der Bibel, auf Tag und Stunde sind diese Gerichts- und Engel mit ihren ganzen Zornschalen da, die dann ausschütten werden. Und wenn einmal losgeht, dann geht's los. Warum ist Hiob alles genommen worden, alles getötet worden, alles geraubt worden, alles verbrannt worden? Und nur seine Frau nicht. Fällt es euch nicht auf? Mir ist es aufgefallen. Wahrscheinlich war sie der Teufel. Sie war, guck mal, wir dienen Gott, wir fürchten Gott, wir lieben Gott. Und was macht der liebe Gott für uns? Kritikgeist. Und beim Lot war es auch nicht anders. Wer ist da verloren gegangen? Lots Frau hat das Ziel nicht erreicht. Es geht jetzt nicht also Partner, sondern, ich meine, weißt du, das Problem sitzt in der Familie. Das Problem sitzt im Herzen, bei dir und mir. Viele glauben, wenn sie an Gott glauben, dann geht's gut. Haben wir keine Kämpfe, keine Schwierigkeiten. Das ist eine ganz große Täuschung. Weißt du, wenn du anfängst, an Gott zu glauben, beginnt der Teufel, dir Zweifel in dein Herz zu sehen. Ist das richtig? Sind wir in der richtigen Gemeinde auch überhaupt? Ist das der Wille Gottes, wo ich bin? Kann ich mich hier entfalten, entwickeln? Kann ich wachsen? Weißt du, und dann versucht der Teufel auf alle möglichen Arten und Weisen, dass wir aufgeben. Aber Gott sorgt dafür, dass du das Ziel erreichst, dass du ankommst. Und Gott sagt, ich weiß, der wird kommen. Herr, du kennst mich, du erforschst mich, du weißt mich, du siehst, wie ich denke, wie ich empfinde und so weiter. Und Gott ist immer da und er steht immer mit ausgebreiteten Armen und sagt, komm. Er lockt dich. Du wirst bei Gott nicht erpresst und gezwungen, sondern du wirst von Gott her gelockt. Gott will, dass du alles in Ruhe erlebst, in Ruhe genießt und gar nichts übereilst. Ich werde meinem Gott nicht absagen, hat der Hiob gesagt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Gerade als sie sagte, sag doch deinem Gott ab. Er ist für dich immer da, in welcher Position und welcher Stellung, in welchem Zustand du bist, er ist immer da. Der Feind möchte dich erschüttern und dich von Gott abhalten und vom Ziel abhalten, dir das Ziel verrücken. Aber Gott erwarte dich, trotz den ganzen feindlichen Kampagnen gegen ihn und gegen dich, den ganzen teuflischen Verleumdungen, satanischen Vorunterstellungen, der ganzen Verdammungen, den ganzen Anklagen, die du ständig sagst. Weißt du, du bist kein richtiger Christ. Wenn du richtiger Christ wärst, du würdest 8 Stunden Bibel am Tag lesen. Und du würdest dies und das tun. Und du wärst viel frömmer. Und du hättest jetzt schon einen Heiligenschein. Aber so weit bist du noch nicht. Aber Gott steht zu dir, und das ist das Wichtigste. Gott steht zu dir, egal was passiert. Und wie schlau und wie dumm du bist, wie gebildet und wie ungebildet du bist, das Äußere spielt gar keine Rolle. In der Gegenwart Gottes ist die Welt total anders. Da verschwinden auch die ganzen Ängste, die ganzen Komplexe. Da wirst du innerlich heil. Und da wirst du vor niemandem mehr bange. Und wenn Jesus kommt und Jesus im Leben eines Menschen tritt, und das ist, wenn Jesus kommt, er kommt jetzt zu dir. Und er gibt dir eine Botschaft, ganz einfach, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Gib dich nicht auf. Fürchte dich nicht. Das ist die Botschaft, die Gott gibt. Und das ist, wie wir Jesus begegnen heute, jetzt und hier. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor den Dingen, die kommen. Und die werden kommen, egal. Gottes Furcht treibt diese knechtischen Geisterfurcht aus. Fürchte nur Gott. Hab Respekt vor Gott und dann hat auch die Angst Respekt vor dir. Wenn die Gegenwart Gottes da ist, haben wir eine ganz neue Geschichte, eine ganz neue Lebensbiografie. Wir sind wieder im Urzustand. Also das ist für mich so etwas Umwerfendes, etwas so Unfassbares. Mit Christus und dem Heiligen Geist bin ich versetzt an himmlische Orte und ich bin im Urzustand. Da bin ich nicht im Paradies, da bin ich nicht auf Erden, da bin ich nicht vor dem Sündenfall, sondern da bin ich oder bei dem Sündenfall und nach dem Sündenfall. Nein, da bin ich im Urzustand, da bin ich auf dem Informationstisch Gottes, auf dem Tablett Gottes. Da bin ich vor seinem Thron und das ist, ich bin im Urzustand. Christus versetzt uns und der Heilige Geist versetzt uns in den Urzustand, die Gegenwart Gottes. Und das ist die Substanz, die das ganze Kosmos erfüllt, die Gegenwart Gottes. Die Substanz, die den ganzen Kosmos erfüllt, den ganzen Weltraum. Wohin soll ich fliehen vor deinem Geist? Du bist überall. Und wenn du den Heiligen Geist hast, dann musst du nicht mehr fliehen. Dann kannst du an dem Platz, wo du bist, dich am allerbesten entfalten. Am besten so eine ruhige Ecke, einen schönen Winkel, eine Nische. Und dann guckst du immer wieder raus. Aha, die Welt ist noch in Ordnung. Holocaust noch nicht gekommen. Die haben noch keine Bombe gezündet. Weißt du, find eine Nische. Wohin soll ich fliehen vor deinem Geist? Zum Jupiter, Merkur, zu irgendeiner Galaxie? Nein, du bist überall da. Die Gegenwart Gottes, und die kannst du hier und heute erleben. Dann musst du nicht nach Afrika gehen, um Gott dienen zu können. Du kannst hier auf der Stelle, wo du stehst, Gott dienen. Und das mache ich. Also ich habe aufgehört zu trachten, da und dort, und hier muss ich da sein. Nein, ich bin hier und ich diene Gott hier. Ein Steinmetz, Steinmetz, der sagt, der klopft Steine, und da wurde jemand, und da wurde gefragt, ja, was machst du hier? Also ein gläubiger Steinmetz, was machst du hier? Ich sagte, ich klopfe hier Steine und warte auf den Himmel. Ich klopfe Steine und warte auf den Himmel, aufs Reich Gottes. Das ist die Substanz, die Gegenwart Gottes. Und wenn du in dieser Substanz einmal hineingetaucht worden bist, oder Taufe im Heiligen Geist, ist es getauft zu werden in der Substanz Gottes, in der Gottheit Heiliger Geist. Wenn du drin bist, geht dein Leben ganz anders auf. Lösen sich die Probleme ganz anders. Wie ist deine Persönlichkeit? Gott kennt dich. Gott kennt dich, noch ehe du geboren warst, noch ehe du wurdest, noch ehe du empfangen worden bist, wenn du Psalm 139 liest. Du bist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und in dir sieht sich Gott selbst. Hat sich selbst gefunden. Und die Liebe ist es, die dich zusammenhält. Die Gegenwart Gottes. Und wie erlebt man die Gegenwart Gottes? Indem du mit Gott einfach sprichst. Aber, lieber Vater. Und dich kann beim Beten niemand hindern. Das kannst du überall. Zu Hause, in der U-Bahn, im Stillen, im Auto, Fenster hoch, auf dem Fahrrad, im Wald, im Liegestuhl. Du kannst überall beten, mit Gott reden. Und das ist Heimkommen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum saßt, Nathanael, und sagtest, was kann Gutes aus Israel kommen. Gott sieht dich, wie du auf der Wiese liegst und denkst, naja, Nazareth, Kirchstraße 51, was kann da Gutes kommen? Und dann kommt der Herr und er spricht zu dir, dort in der Nazareth, Kirchstraße 51. Gott sieht dich. Weißt du, und es ist eine Gnade, beten zu können und beten zu dürfen. Es ist eine Gnade. Und das können alle Menschen. Bevor die Menschen Schlösser, Burgen und Festungen und alles gebaut haben, haben sie gebetet, haben sie Altäre gebaut. So, du kannst beten, überall, alle Zeit und immer. Und Gott wartet, wenn du anfängst zu beten. Gott ist immer gegenwärtig, wenn du ihn anrufst. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Gott ist gegenwärtig, wenn du in der Natur draußen bist. Ich will nur sagen, wo Gott gegenwärtig ist, wo du die Gegenwart Gottes erlebst, also im Gebet. Dort erwartet dich Gott. Du musst nur sagen, Vater, Herrgott, Heiland, Jesus. Ist egal, wie du ihn nennst. Und plötzlich ist der Himmel auf. Plötzlich hast du Kontakt. Wenn du den Namen des Herrn anrufst, wirst du gerettet. Und dann draußen in der Natur, dann siehst du seine Hände Werk. Oh Gott, die Spinne. Wie hast du doch sie so wunderbar gemacht. Und wie gescheit doch dieses Viechler ist. Oder die Ameise. Oder der Käfer. Oder die Blume. Und dann staunst du über die Schönheiten und Größe Gottes. Und fängst dann an zu beten. Wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Begegnest Gott, Gott erwartet dich. Die meisten Leute, die haben keine Ahnung, wie sie Gott begegnen. Die denken, ich muss in eine heilige Kirche sein, vergoldet mit Weihrauch und Klimbim. Geh in Herrgotts freie Natur raus und du wirst sehen, wie wunderbar der Herr ist. Wenn ich seine Hände Werke sehe, vom Fernsehen wirst du nicht die Werke Gottes sehen, da wirst du die Werke des Teufels sehen. Meistens. Krieg und Kriegsgeschrei. Aber draußen, schau zum Himmel auf, abends die Sterne und da siehst du, und ich, kleines Würmchen, an mich denkt er auch. Und mich kennt er mit Namen. Er kennt sogar alle Sterne mit Namen. Aber dann, wo begegne ich Gott noch? In der Gemeinde. Dann bist du bei Jesus, wenn du in der Gemeinde bist. Ob du was hörst oder nicht. Ich habe unseren alten Bruno Bese, das war für mich so ein Anschauungsbeispiel, ein Anschauungsbild. Der hat nichts mehr gehört, nichts mehr gesehen, hat auch nichts mehr geschmeckt. Mit 98 Jahren schmeckt dir nichts mehr und hörst nichts mehr. Aber der hat gesagt, weißt du, ich bin nur in der Gegenwart Gottes. Das reicht mir schon, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und genau das ist, der ließ sich extra von dem türkischen Mädchen sich in den Gottesdienst bringen, nur dass er in der Gegenwart Gottes ist. Das ist genauso wie ein Fisch im Wasser. Und er sagt, ich verstehe nichts, also Bruder, mach du das, du kannst noch so laut sprechen, wir haben den Kopfhörer verpasst, du hast auch nichts gehört und so weiter. Ich möchte aber nur in der Gegenwart Gottes sein. Und das ist, in der Gemeinde bist du in der Gegenwart Gottes, egal was da passiert, egal wer da ist, wer predigt und wer nicht predigt. Und selbst wenn es nichts gepredigt wird, die Gegenwart Gottes. Deshalb sagt David, ich möchte lieber Pförtner in deinem Hause sein, als in den Palästen der Gottlosen wohnen. Und ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 1000. In der Gemeinde, da bist du beim Heiligen Geist. Wo 2 oder 3 sind, da ist er dabei und wirkt unter uns. Die Gegenwart Gottes ist da, sein Wort ist da. In dem Moment, wo du die Bibel aufschlägst, spricht Gott zu dir. Ich glaube nicht an dieses dumme Geschwätz von Frommen. Oh, ich brauche da einen Propheten oder ich brauche da irgendwo einen Sprecher. Schlag die Bibel auf und egal auf welcher Seite, die Bibel ist ein offenes Buch. Gott spricht immer zu dir. Du musst nur die Bibel aufschlagen. Und die meisten lesen nicht die Bibel, die brauchen irgendwelche Wahrsager. Würden sie nur die Bibel lesen, würde Gott zu ihnen persönlich reden. Und du wirst dich auf jeder Seite der Bibel dich selbst wiederfinden. Und wirst entsetzt sein. Ich bin gemeint. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin wieder gemeint. Wieder hat er mich da erwischt. Immer wieder, auf jeder Seite, egal wo es bist, immer wieder meint er dich. Gott begegnet dir, wenn du unter Menschen bist, unter seinen Ebenbildern. So viele Leute sind gestört in ihren Beziehungen zu Menschen. Und der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Und wenn du Gemeinschaft mit Gott haben willst, musst du Gemeinschaft mit seinem Ebenbild suchen. Und egal, ob jetzt jung oder alt, Generation spielt keine große Rolle. Überall, wo du dem Leben begegnest, selbst wenn du einem Hund, einer Katze begegnest, begegnest du Gott. Und das ist kein Roboter. So ein Hund ist kein Roboter. So eine Ameise ist kein Roboter. Du begegnest dem Leben und überall, wo du einem Menschen begegnest, einem Geschöpf begegnest, begegnest du Gott. Und selbst wenn du einem Stein begegnest. Ich habe mal eine ganz tolle Predigt bekommen, ein Stein. Ich spiele am Wasser, so wie der Prophet Elia mit meiner Familie und ich klopfe Steine am Wasser. Und dann hole ich einen Stein aus dem Wasser, ich wollte aus der Mitte des Wassers rausholen, hole einen Stein, zerschlag diesen Stein und was ist? Dieser Stein innen drin ist trocken. Und dann habe ich eine Predigt bekommen. So viele Christen sind in der Gemeinde, unter dem Heiligen Geist, unter dem Wirken des Heiligen Geistes. Die Herrlichkeit Gottes ist da, aber innen drin sind sie trocken. Die sind nur äußerlich nass. Eine ganz tolle Predigt. Und du kannst aus allem eine Predigt bekommen, eine Botschaft bekommen. Am Wasser, in den Alpen. Klopfe Steine und so ein Wasserbach. Und wie viel Wasser ist da runtergeflossen? Nur als Beispiel. Du begegnest Gott in jeder Materie, in jedem Stück, was er geschaffen hat. Du begegnest Gott in deinen Schicksalsschlägen. Gott erwartet dich da. Überall steckt er drin. Psalm 139. Er erwartet dich in deiner Not. Gott erwartet dich. Das ist meine Botschaft. Er erwartet dich in deinen Enttäuschungen. Und weißt du, was in den Enttäuschungen passiert? Alle enttäuschen dich. Nur ich nicht. Alle Götter sind nichts. Alle diese ganzen Helden können dir nicht helfen. Aber ich helfe dir. Ich enttäusche dich. Kind, gut, dass du jetzt von allen enttäuscht bist. Jetzt kann ich dir richtig helfen. Jetzt bist du reif für mich. Gott begegnet dir in deiner Frust, in deiner Einsamkeit. Ich habe keinen Menschen. Keiner hört mir zu. Keiner betet mit mir. Und ich bin so einsam. Und dann öffnet dir Gott die Augen, dass du siehst, um dich herum ist ein Berg voll feuriger Rosse. Weißt du, dann bist du im Geist und du siehst Dinge. Mensch, ich bin nicht allein. Vater, Sohn und Heiliger Geist ist bei mir. Wir sind schon zu viert. Gott erwartet dich in deinem Frust. Wir müssen manchmal dunkle Stunden erleben. Je dunkler die Rückwand ist, desto heller ist das Licht. Verstehst du die Zusammenhänge? Gott erwartet dich in deinem Elend. Das sagt der Matthäus 11. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Er erwartet dich, kommt her zu mir. Zu Gott kannst du immer und alle Zeit kommen. Bei Gott wirst du immer gut aufgehoben, immer sicher und in guten Händen. Und wenn du bei Gott gewesen bist, wirst du nicht mehr so weggehen, wie du gekommen bist. Schön, ich mag das. Bei Gott musst du dir dann keine Sorgen mehr machen um dein Leben. Wie geht's weiter? Du bist in guten Händen, in Sicherheit. Überall, wo du hinkommst, steht er da und sagt, Kind, ich will dich begleiten. Ich war schon da, wie dieser Tobias in seiner Geschichte, dieser Engel. Ich war schon so oft an dieser und dieser Stelle. Ich kenne mich gut aus in Ekbatana. Und ich kann deinen jungen Sohn hinbringen und wieder zurückbringen. Mach dir keine Sorgen. Ich war schon dort. Und so ist der Herr. Der Herr war schon überall da, wo du noch hingehen musst. Überall sind vorbereitete Wege ausgetreten von ihm. Gestern habe ich das Thema gehabt und er fing an, von seinem Tod zu sprechen. Weißt du, wir müssen über diese Dinge der Ewigkeit sprechen. Gott erwartet dich am Tor der Ewigkeit. Sterben ist ein ganz von Gott bestimmter Vorgang. Alle Menschen müssen diesen Weg gehen. Gott bereitet jeden einmalig, individuell, persönlich auf diese Erfahrung, auf diesem persönlichen Ereignis des Sterbens. Jesus sprach von seinem Tod. Mit seinen Jüngern, mit Elia, mit Moses dort auf dem Berg. Und spätestens da steht Gott, wenn du bisher sagst, ich habe Gott noch nie erlebt. Aber dort wirst du Gott auf jeden Fall erleben, der dich erwartet am Tor der Ewigkeit. Und jeder, der irgendwo jenseitige Erfahrungen gemacht hat, der weiß, plötzlich kommt da ein Licht, ein Wesen, eine Gestalt oder was auch immer ist, fängt mich ab und führt mich durch irgendwelche Gefilden. Befragungen von Sterbenden geben uns da ein Beispiel, wie sie plötzlich da von irgendjemand empfangen worden sind in der unsichtbaren Welt. Und die Engel Gottes werden kommen und dich nach Hause tragen. Die Auserwählten Gottes von allen vier Enden, die werden sammeln und Spreu und Weizen trennen. Das wird alles passieren, das ist, wie Gott dich erwartet. Viele Sterbende erleben manchmal in den Stunden des Todes, ich war schon an so viele Betten, Sterbebetten, so viele, ich habe mal bei jemandem 8 Stunden durchgewacht am Bett, wollte mal erleben, wie so ein Mensch stirbt, bewusst, Kind Gottes. Und jeder Mensch erlebt anders die Stunde seines Todes. Leute, die von geistlichen Dingen keine Ahnung haben, die reden, also mit dem Tod ist alles aus, zu Ende. Oder wenn sie dann von jenseitigen Erfahrungen hören, das ist alles Halluzination oder Fieberanfall oder geistige Verwirrung. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe selbst so ein ähnliches Erlebnis mal in meinem Leben gehabt und dass es eine Realität ist. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen von einem sterbenden Mädchen. Oder zwei eigentlich. Ein sterbendes Mädchen liegt im Sterben. Drei Frauen, die im Sterben, aber hier ein sterbendes Mädchen liegt im Sterben. Und sie sagte noch mit ganz leiser, flüsternder Stimme, weißt du, niemand kann diese Dinge sehen, es sei denn mit sterbenden Augen. Niemand kann diese Dinge sehen, es sei denn mit sterbenden Augen. Ich bin in der Dying Clinic von Mutter Teresa in Kalkutta. Und dann ist ein Pfarrer aus Rudor hier, dort, der seinen Dienst macht. Er sagt jetzt, guck mal, und er zeigt mir so diese Frauenabteilung, Männerabteilung, wir waren in der Frauenabteilung da und sagt, guck mal, diese Frau, die haben wir aufgelesen, die wird heute Nacht nicht mehr überleben. Und dann macht sie so leise und zieht den Pastor zu sich, der soll kommen und fängt diese sterbende Frau im hohen Fieber, im Delirium, dem ein Lied vorzusingen. Und die Träne läuft runter und dann fragen wir, was macht sie? Dann sagt sie, sie singt jetzt ein Liebeslied mir, einfach nur aus Liebe und bedankt sich irgendwie für das Leben und so weiter. Singt mir ein Lied vor. Die Sterbende. Also es sei denn, du kannst also die jenseitige Welt nur begreifen mit sterbenden Augen. Deshalb, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Jakob Böhme. Jeder Mensch ist ein Original, ein extra Exemplar, etwas Besonderes, etwas Individuelles. Und das ist auch im Tod. Deshalb ist auch jeder Mensch individuell anders. Es gibt kein Schema. So wie du gelebt hast, so gehst du auch in der Ewigkeit. Hast du hier gelassen gelebt, getrost gelebt, in Frieden gelebt, im Einklang mit Gott, im Einklang mit deinen Freunden, Nachbarn, Verwandten, deiner Familie insbesondere. Ich werde nie vergessen, wie mein Vater starb, ruft er alle Kinder nacheinander zusammen und er ist in Frieden eingeschlafen und sagt, verzeiht mir, ich habe bestimmt Fehler gemacht und ist in Ordnung mit allen seinen Kindern, mit seiner Familie in Ordnung. Es hängt immer mit der Gefühlswelt des Einzelnen, wie einer war, wie einer glaubte. Und Gott sagt, Psalm 90, Vers 3, kommt her, ihr Menschenkinder. Wir werden eines Tages alle wieder bei Gott sein und wir werden in der Ewigkeit sein und wir werden bei ihm sein, alle Zeit und immer da. Wir werden bei ihm sein, wenn wir dort einmal angekommen sind als verlorene Söhne und Töchter. Wir sind jetzt hier in dieser Welt verloren noch. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Der einzige Verdienst, den du, den ich bringen kann und worauf Gott reagiert und ist, indem ich sage, ja Herr, ich bin bereit, dir zu begegnen. Die Bibel sagt, schicke dich, Gott zu begegnen. Bist du bereit, Gott zu begegnen? Dass du dich schickst, Gott zu begegnen, das kann noch 100 Jahre dauern. Aber du machst dich bereit und du freust dich jeden Tag mehr, es geht nach Haus. Es geht zum Vaterhaus. Das Vaterhaus mag noch 10 Meilen oder 100 Kilometer sein oder am Ende der Welt sein. Ich mache mich aus und ich gehe jetzt zum Vaterhaus, nach Haus. Der Junge sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und er machte sich auf. Und hast du dich schon aufgemacht, um nach Hause zu gehen? Das Leben im Jenseits ist die Konsequenz des Lebens hier auf dieser Erde. Das, was einer hier sät, wird er dort ernten. Nicht, wie viel Geld er in die Kasse gespendet hat. Nein, was er in seinem Leben ausgestreut hat an Liebe. Was drüben zählt, ist nicht Dollar und nicht Euro und nicht sonst was. Dort zählt Liebe. Das ist die Währung, die im Himmel zählt. So wie du Gott und der Nächsten Liebe gegenüber standst und wie sie verwirklicht hast. Es ist so wichtig, dass wir vorbereitet sind. Jesus weist immer in den Predigten, seinen Predigten, wie wichtig es ist, sei vorbereitet. Hab Öl in deiner Lampe. Baue dein Haus auf dem Fels. Sammel Schätze, die im Himmel sind. Weißt du, Heilige in der Stunde Gottes, die haben immer auf das Erbarmen Gottes vertraut, nicht auf ihre Werke und ihre Leistung. Aber wir sollten uns auf den Himmel fixieren. Unser Blick nach oben richten. Erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Und die Bibel lehrt uns, dass wir nach dem Tod vor dem Angesicht Gottes stehen. Weißt du, dann werden wir ihn so sehen, von Angesicht zu Angesicht, jeder persönlich. Gott erwartet mich und er will mir in die Augen gucken, meine Seele, denn die Augen sind die Fenster der Seele. Und er wird mir in die Augen gucken und ich werde in die Augen meines Vaters gucken. Wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Das ist die größte Stunde, die schönste Stunde, die herrlichste Stunde des Universums, wo wir darauf vorbereitet werden müssen. Du begegnest der vollkommenen Liebe, du begegnest der vollkommenen Barmherzigkeit. Wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, wir werden sehen, wie er ist, sagt die Bibel. Nicht, wer er hier unten mal war, nein, wer er wirklich ist. Du wirst die vollkommenste Gerechtigkeit sehen. Alles vergeben, alles verziehen, alles in Ordnung. Der Vater küsste den Jungen. Und das war diese Begegnung von Angesicht zu Angesicht, als er diesen Liebeskuss bekommen hat. Auch wenn es stank nach Schweinestall und nach der Welt und Sünde und Teufel. Es ist normalerweise so, also mein Vater hat es gesagt und meine Oma hat es gesagt, ich weiß nicht, ob es wahr ist, wenn du einen Vogel aus dem Nest nimmst, nimmt die Mutter den Vogel nicht mehr an. Ich habe immer mit Vorliebe Schwalben aus dem Nest geholt, wollte sehen, wie diese jungen, süßen Schwälbchen sind. Und dann hat meine Oma mich mal dabei erwischt, wie ich auf der Leiter da hochsteige und so ein Vogelchen aus dem Nest holt und sagt, guck mal, die Mutter wird den nicht aufnehmen. Und was ist passiert? Das Vögelchen lag Tag später oder ein paar Tage später aus dem Nest geworfen, nicht angenommen, weil es Menschen nach Menschenhand gerochen hat. Weißt du, und der Mensch es in der Hand gehabt hat. Weißt du, aber der Junge kommt nach Hause, auch wenn der Teufel, der Bauer, ihn in die Hände gehabt hat und er gibt ihm einen Kuss und sagt, du bist mein Sohn, du warst tot und du bist jetzt lebendig geworden. Selbst wenn du nach dem Tod und nach dem Grab und ein Grufti bist und dann so auch riechst dementsprechend, aber du warst tot und du bist jetzt lebendig geworden. Und du siehst, der Vater hat es alles überbrückt und übersehen und vergeben und vergessen. Er erwartet dich. Er erwartet dich, das ist eine große Wiederherstellung, diese große Stunde, die im Himmel eingeplant ist. Ernst Haeckel, also ein Darwinist, einer, der also an die darwinische Lehre glaubte, hat sich aber mit allen möglichen Dingen beschäftigt und auch mit dem Leben nach dem Tod. Und da schreibt er in seinem Buch, wir leben, auch wenn wir sterben, auf Seite 77 bis 78, da berichtet er, muss er berichten. Also es ist interessant, was er dieser moderne Philosoph, dieser Darwinist erzählt und berichtet. Er berichtet, nachdem viele Patienten befragt worden sind, auch er dabei war, und 52% der Patienten gaben an, dass als sie, wenn sie drüben waren und wieder zurückkamen, die lieben Angehörigen, die Verstorbenen gesehen haben. Und ich weiß, ich habe selbst so eine Erfahrung hatte, meine Mutter kommt zu mir und ich sehe das im Geist. Und dann sagt sie, die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zusammen. Also da ist nichts Falsches dabei, dass man vor allem seine eigene Familie und seine eigenen Angehörigen plötzlich sieht. Ich sehe meine Oma und noch so Paare, die ich noch kannte, aber alles aus meiner Sippe. So, und die waren in der Ewigkeit und meine Mutter führt an und sagt, wir wollen bei euch wohnen. So. Und dann sagt Mutter, das geht nicht. Doch, die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört hier zusammen. Und der Haeckel berichtet von einer Kete. Eine Kete, diese Kete war blöd, dumm, also nach seiner Beschreibung, die hat 20 Jahre lang kein einziges Wort gesprochen, konnte nicht sprechen, weil sie geistig verwirrt war. Die war, also dieses Mädchen war in einer Anstalt und 20 Jahre musste sie gepflegt werden, also war wirklich behindert, konnte kein einziges Wort sprechen, war zurückgeblieben, also überhaupt kein menschenwürdiges Dasein. Und in ihrer Umgebung, so schreibt er da, also sie hat am Leben überhaupt nicht teilgenommen, überhaupt das Leben, ja, das Leben ging an ihr vorbei, ohne dass sie je gelebt hätte. Und eines Tages liegt Käthe im Sterben, also das berichtet er in seinem Buch, ein Darwinist, also kein Frommer. Und dann berichtet er von der Begebenheit, da kommen die Ärzte rein und die sagen, also mehr der Ärzte und ein paar Begleiter, die kommen rein im Zimmer und sagen, guck mal, bei der Kete, da wird niemand ein Sterbelied singen. Also da werden hier keine Sterbelieder gesungen. Man muss sich das vorstellen, das war um die vorletzte Jahrhundert, vor dem letzten Jahrhundert das alles. Und man war noch fromm, man hat bei Sterbenden Lieder gesungen, man ist am Grab gewesen oder bis da heimgegangen ist und man sah, dass jemand stirbt. Also der Kete wird niemand Sterbelieder singen. Und dann reden sie so, machen die Tür auf, was passiert? Die Kete, die bisher 20 Jahre dort im Heim war, nicht gesprochen hat. Und dann fängt sie an zu singen, klar und deutlich Worte. Dieses Lied hat sie gesungen, immer wieder fast eine halbe Stunde. Wo findet die Seele die Heimat, die Ruhe? Und dann das komplette Lied, in klarem Text, hat sie gesungen. Und sie hat aber 20 Jahre nichts gesprochen, war blöd, dumm. Und behindert. Und da singt sie hier, wo findet die Seele die Heimat, die Ruhe, eine halbe Stunde, so erzählt uns der Hegel. Und so ihr Gesicht war wie ein Engelsgesicht und sie singt dieses Lied auf dem Sterbebett. Niemand hat ihr ein Lied gesungen. Wer wird hier die Sterbelieder singen? Singt dieses Lied. Und ich möchte den Text von diesem Lied, ich habe mir extra heute den Text rausgesucht, von diesem Lied, das die Kete dort auf dem Sterbelager gesungen hat. Und das heißt, wo findet die Seele die Heimat, die Ruhe? Wer deckt sie mit schützenden Fittichen zu? Und sie hat es in klaren, so schreibt er. Also wenn ein Frommer schreibt religiöser Fanatiker oder einer von uns vielleicht schreiben würde, würde ich sagen, aber der Mann ist kritisch. Der Mann ist dem Glauben und der Religion kritisch. Und wenn der so etwas begutachtet als Wissenschaftler und unterstützt, dann ist da was dran. Wo findet die Seele die Heimat, die Ruhe? Wer deckt sie mit schützenden Fittichen zu? Ach, bietet die Welt keine Freistatt mehr an? Wo Sünde nicht kommen, nicht anfechten kann? Nein, 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 hier ist sie nicht. Die Heimat der Seele ist droben im Licht, hat die Kete gesungen. Und zwar den vollen Text. Und die Ärzte waren verblüfft, wie das alles so aus dem Unterbewusstsein rauskommen kann. Verlasse die Erde, die Heimat zu sehen, die Heimat der Seele so herrlich, so schön. Jerusalem droben vom Golde erbaut, ist dieses die Heimat der Seele, der Braut. Ja, 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 dieses allein kann die Ruhestadt sein und Heimat der Seele allein. Wie selig die Ruhe bei Jesu im Licht, Tod, Sünde und Schmerzen, die kennt man dort nicht. Das Rauschen der Harfen, den lieblichen Klang, bewillkommt die Seele mit süßem Gesang. Ruh, 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 himmlische Ruh im Schoße des Mittlers. Ich eile dir zu. Und dann bei aller Verwirrung und Klagen all hier ist mir, o Heiland, so wohl doch bei dir. Wohl bin ich im Kreise der Deinen zu Haus, doch streckt mich. Das ist ein bisschen altes Deutsch aus dem 18. Jahrhundert. Er versucht zu verdeutschen. Ist ein bisschen schwierig. Doch streckt mich mit ihnen noch droben mich aus. Heim, heim, heim. Ja, ach, nur heim. So kommt um mein Heiland und hole mich heim. Also mit diesen Worten ist dann die Kete sanft und friedlich eingeschlafen nach dem Ärztebericht und das, was der Hegel es übernommen hat. Heim, heim, heim. Wo findet die Seele die Heimat, die Ruhe? Gott hat die Kete aufgenommen und zu sich geholt und sie empfangen. Und vielleicht das ganze Leben war Mist, auf Deutsch gesagt. Gar nichts. Bedeppert, verblödet, nicht verstanden, sich nicht ausdrücken können. Aber dann im letzten Moment, ein lichter Moment, wo findet die Seele die Heimat, die Ruhe? Ich komme zum Schluss, letztes Bibelwort, 1. Korinther 2, Vers 9. Paulus sagt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Was glaubst du, was alles auf dich wartet? Gott erwartet dich. Und alles andere ist nachher Nebensache. Die Schönheit des Himmels und die ganze Herrlichkeit, der ganze Glanz und das ganze neue Jerusalem, wenn ich so lese, es gibt keine Beschreibung für die Herrlichkeit, die Gott bereitet hat, für die, die ihn lieben. Halleluja. Gott erwartet dich. Und wir werden nachher noch ein Lied singen. Gott erwartet dich am Gnadenthron. Dort zu Hause. Halleluja. Lasst uns aufstehen und ins Gebet gehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für uns alle ein Programm hast, dass du jeden Einzelnen geplant, gewollt hast vor Grundlegung der Welt und dass du für alle einen Platz im Himmel bereitet hast, in diesem himmlischen Licht, wo findet die Seele die Heimat, die Ruhe. Und so wie die Kete noch im letzten Moment der Welt sagen konnte, wenn es nach Hause geht, vergesse ich alles. Oh, da lebe ich in einer anderen Dimension, in einer anderen Welt, in einem anderen Licht, in einem anderen Zustand, in einer anderen Verfassung, wenn es nach Hause geht. Oh, ich bin nicht wert wie dieser verlorene Sohn, aber der Vater macht alles Übrige. Herr, und ich freue mich, wenn wir mal diese Erde, diese Welt, alles hinter uns lassen und wir werden sehen, was du alles für uns bist. Der Vollkommenste, die vollkommene Liebe, die vollkommene Güte, die vollkommene Barmherzigkeit, die vollkommene Gerechtigkeit, die vollkommene Gesundheit, die vollkommene Stärke. Halleluja, und es wird auf dieser Welt keinen Vergleich geben zu dem, was du deinem Volk und deinen Kindern vorbereitet hast. Halleluja, Halleluja, Ruh ist im Volke Gottes vorhanden. Ich danke dir dafür, Vater. Amen. Praise Gott. Wir singen ein